Wir haben heute die Reihe Weltbeweger, Apostelgeschichte vor, Wachstum durch Prüfungen. Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Die Anna ist hier vorne, sie wird uns gleich nochmal den Text vorlesen und dann steigen wir gleich ein. Ihr könnt gerne eure Bibeln schon aufschlagen, Apostelgeschichte 4.
Ja, Apostelgeschichte 4, 1 bis 5, 7 bis 10, 12 und 13, 16 bis 21.
Ihr werdet dem schon folgen können, ja.
Okay. Während sie zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer zu ihnen. Die verdroß, dass sie das ganze Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung von den Toten verkündeten. Sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die dem Wort zuhörten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Am nächsten Tag versammelten sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem. Sie stellten sie in die Mitte und fragten sie, aus welcher Kraft und in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, sagte zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute gerichtet werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch die er geheilt worden ist, dann sei euch und dem ganzen Volk von Israel gesagt, im Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, steht dieser gesund vor euch. Und es ist in keinem anderen das Heil, es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und merkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, wunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Was wollen wir diesen Menschen tun? Denn das offenkundige Zeichen, das durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreißt unter dem Volk, lasst uns sie ernstlich bedrohen, dass sie in Zukunft zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, dass sie überhaupt nichts mehr verlauten ließen und nicht mehr lehrten im Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten ihnen, beurteilt ihr selbst, ob es vor Gott richtig ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Aber sie drohten ihnen noch mehr und ließen sie gehen, wegen der Menschen, weil sie nicht wussten, wie sie bestrafen könnten. Denn alle lobten Gott über allem, was geschehen war.
Dankeschön, Anna. Was ist hier los? Was passiert hier in Jerusalem? Wenn wir die Bibelgeschichte lesen oder Apostelgeschichte 4 lesen, dann tendieren wir dazu, oft eine Geschichte oder ein, zwei Kapitel in unserem Bibelleseplan herauszupicken und die zu lesen. Aber was passiert hier? Warum ist da so ein Aufruhr und so ein Tumult? Jerusalem etwa 30 nach Christus war eine ziemlich aufgewühlte und ziemlich tumultartige Zeit. Man könnte vielleicht sagen, es war gewissermaßen Ausnahmezustand. Es ist ganz erstaunlich, dass diese Predigtreihe, die wir jetzt predigen, genau in diese Zeit fällt, weil das eigentlich eins zu eins auch auf die damalige Zeit passt. Wir haben vor etwa 8 Wochen Anfang April Ostergottesdienst gefeiert, die Auferstehung Christi. Und genauso war es da. Christus war in diesem Jahr auferstanden, er war gekreuzigt worden. Wir sagen heute Christus, Jesus Christus. Für die Menschen damals war das noch gar nicht so bekannt. Es gab keine Gemeinden, die in 2 Blocks schön da saßen und Predigern zuhörten. Es war noch überhaupt nicht etabliert. Irgendein Jude lief durch Judäa, Samaria, Galiläa und predigte. Und er tat Wunder und die einen sagten, ja, er ist der Messias, er ist von Gott gesandt. Und die anderen sagten, nein, 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 das kann gar nicht sein. Er ist nur ein Scharlatan. Und die gesamte Region, die gesamte Stadt, das gesamte Land war im Aufruhr. 30 nach Christus ungefähr oder 29, je nach Bibelkommentar. Einige setzen das etwas später an, aber wir einigen uns mal für die heutige Predigt auf 30. Wird er verhaftet und wird gekreuzigt. Und er stirbt am Kreuz und die Jünger sehen das. Die bekommen das alle mit. Er steht am 3. Tag wieder auf und die Behörden, denen passt das natürlich gar nicht. Sie versuchen das zu vertuschen. Sie versuchen, die Soldaten zu bestechen. Sie geben ihnen Geld, um da gewissermaßen Gras über die Sache wachsen zu lassen. Aber irgendwie gelingt das nicht. Auf einmal, die Jünger sind im Obersaal versammelt, geht ein starker Wind, ein starkes Brausen, heißt es in Apostelgeschichte 2, durch den Raum. Und sie werden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie kommen raus und alle hören sie in verschiedenen Sprachen beten. Und wieder ein riesiger Aufruhr, so wie beim Passafest, bei der Kreuzigung und Verstehung, jetzt wieder zu Pfingsten. Und so viele Menschen sind zu diesem Fest gekommen, Shavuot oder das Wochenfest, und die ganze Stadt war voll. Und wieder ein riesiger Aufruhr da. Und die Pharisäer und der Hohe Rat dachten sich, jetzt ist es ja einige Wochen hinter uns, wir bekommen das bestimmt hin, dass die Leute das vergessen und wir lassen einfach Gras über die Sache wachsen. Da haben sie nicht mit dem Heiligen Geist gerechnet. Und genau da, in dieser Zeit etwa, steigt dann die Apostelgeschichte 4 ein. Wir werden uns ganz kurz so einen Vorab-Überblick verschaffen und dann 5 Punkte uns anschauen, wie die Jünger damit umgegangen sind. Die Anna hat es eben schon vorgelesen, die Verse 1 bis 4. Welche Anklage stand denn im Haftbefehl der Behörden? Was war denn das Problem? Sie gingen einfach nur zum Tempel, da war dieser arme Bettler, von dem Anderle letzten Sonntag erzählt hat, und die Pleitejünger Johannes und Petrus kommen hin und richten ihn auf und er fängt an zu laufen und freut sich, juhu, Halleluja. Und dann kommen die Behörden, während Petrus predigt und es heißt, während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Empört darüber, dass sie das Volk lehrten und den Jesus, die Auferstehung aus den Toten, verkündigten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an Morgen, denn es war schon Abend. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Ihr erinnert euch noch ganz sicher an unseren Ostergottesdienst. Und wir haben in der Andacht am Morgen das Lied gesungen, Christ be the center of our lives. Silke hat das mit dem Team gesungen. Und wir sprachen davon, Christus kann nur das Zentrum unseres Lebens sein, wenn die Auferstehung auch tatsächlich die Auferstehung, die das Zentrum unseres Glaubens ist. Ich wiederhole es nochmal. Christus kann nur das Zentrum unseres Lebens sein, wenn die Auferstehung das Zentrum unseres Glaubens ist. Mit der Auferstehung steht und fällt alles. Ich habe von der Geschichte erzählt, wie mich ein Kollege einmal darauf ansprach und ich sagte ihm, wenn die Auferstehung nie stattgefunden hat, dann hänge ich heute meinen Glauben an den Nagel. Und wir sehen hier, genau das war die Anklage, genau das war das, was dem Hohen Rat und dem Pharisäer nicht gepasst hat. Sie sagten, oder das heißt, sie waren empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung von Toten verkündigten. Die Jünger waren durchdrungen, Petrus, Johannes, von Jesu Auferstehung, von seiner Leibhaftigkeit, dass er tatsächlich da gewesen ist. Wir können uns heute mit allen möglichen historischen Fakten auseinandersetzen und zu der Überzeugung kommen. Die Jünger damals, sie sind mit Jesus viele Jahre unterwegs gewesen. Wie ein Freund, ein Kumpel, mit dem ich ausgehe, mit dem ich Dinge unternehme. Wenn ich mit ihm, ich esse mit ihm zusammen, wir trinken was, wir gehen aus. Sie haben zusammen gelacht, zusammen geweint, getrauert, haben die Nächte zusammen im Garten Gethsemane verbracht und so weiter. Sie kannten ihn, sie wussten ihn und dann auf einmal sahen sie ihn sterben. Er hängt am Kreuz und stirbt. Und die gesamte Hoffnung, die auf ihm ruhte, auf seinen Schultern, dass er das Joch der Römer abwerfen würde, war auf einmal irgendwie dahin. Und am dritten Tag steht er wieder von Toten auf und er begegnet ihnen, den Emmaus-Jüngern und vielen anderen und sie sind erstaunt und auf einmal erinnern sie sich und sagen, tatsächlich, dieser Jesus, mit dem wir unterwegs waren, der hat das doch vorausgesagt, das ist Realität, er lebt tatsächlich, er lebt wieder. Und als er dann auffährt, sagt er ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt allen von der Auferstehung und dass ich wiederkommen werde. Und genau das machen die Jünger jetzt, sie stellen sich hin und sie erzählen, Jesus ist auferstanden und dieser arme Bettler, der jetzt geheilt worden ist, ist geheilt worden im Namen Jesu. Wir können einfach nicht schweigen, wir können nicht doch verleugnen, was wir selbst erlebt haben. Und genau damit haben jetzt die jüdischen Behörden ein Problem. Es würde bedeuten, sie müssten auf einmal zurückrudern und sagen, ja, eigentlich hattet ihr recht. Also wir waren im Unrecht. Wir haben uns getäuscht. Man müsste sich eigentlich demütigen und sagen, dieser Jesus, er muss wirklich der Messias gewesen sein. Wir lesen in den Evangelien, dass einige, auch der Pharisäer, und der Schriftgelehrten das letztendlich getan haben. Die Behörden können nachweislich keine Gründe finden oder keinen guten Grund finden. Das heißt es auch, die sitzen dann zusammen im Hohen Rat und überlegen, ja, wir können ja leider nicht das Gegenteil beweisen. Wenn Jesus wirklich nicht auferstanden wäre, dann hätten wir seine Leiche präsentieren können und sagen können, da ist er, er ist gar nicht wirklich auferstanden. Und jetzt predigen die wieder davon und unsere gesamte Autorität, unsere Lehre, alles steht auf dem Spiel. In Vers 7 bis 10 heißt es dann, nachdem sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Und da sprach Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste. Wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem gesamten Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi, des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Wir haben jetzt etwa Juni und wir können uns wahrscheinlich alle relativ gut an April zurückerinnern. Und damals, als Petrus diese Rede hielt vor dem Hohen Rat, sagte er auch, ihr habt das doch selbst mitbekommen. Dieser Jesus, der jetzt gerade im April gekreuzigt worden ist, an dem Passafest, ihr erinnert euch, der ist wieder auferstanden. Und in seinem Namen ist das sich alles passiert. Und dann holt Petrus in Vers 12 zum Hammerschlag aus. Und er sagt, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Es ist eine ziemlich krasse und ziemlich direkte Aussage. Andere Messias erwartende Glaubensrichtungen diskriminierend, würden wir heute wahrscheinlich sagen. Und kein Wunder, dass er die Pharisäer und den Hohen Rat so in Rage versetzt hat, weil er gesagt hat, nur durch Jesus. Und das ist auch die Linie, die wir in der Bibel immer wieder finden. Ich habe spontan geschaut, es gibt 6 Stellen in der Apostelgeschichte, in Johannes 14,6 sagt Jesus selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. In Timotheus finden wir das wiederholt, in Galater. Immer wieder ein roter Faden, der sich durch die Bibel zieht. Und in Vers 13 heißt es dann, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Die Behörden wunderten sich, dass solche Loser wie die Jünger, ungebildete Fischer, das absolute Fußvolk, auf einmal dastand und Jesus verkündigte und so eine Revolution anzettelte. Wie konnte das sein, dass diese ungebildeten Menschen, die vollkommen unbedeutet waren und nicht wie wir, die Tora studierten und im Hohen Rat waren oder zu den Sadduzäern gehörten oder Schriftgelehrte waren, auf einmal das Volk in solch einen Aufruhr brachten? Erinnert euch vielleicht noch an die letzte Predigt vom Anderle am Rhein, als er davon sprach, dass Gott genau Menschen, die sich unfähig und klein und unwürdig fühlen, benutzt, um große Dinge zu tun. Und es gibt ein sehr interessantes Buch, das nennt sich 25 World Changers. 25 Entrepreneurs Who Changed Business as We Knew It. Also 25 Unternehmer, die die Welt oder das Geschäft verändert haben, so wie wir es kannten. Und es geht da um 25 Männer, unter anderem Howard Schultz mit Starbucks, Jeff Bezos, Amazon, Herb Kelleher, Southwest Airlines, Bill Gates, Microsoft, Steve Jobs, Apple, Mark Zuckerberg, Facebook. Wenn wir diese Stichworte fallen lassen oder uns das vor Augen halten und an Facebook denken, wow, ein Milliardengeschäft an Apple, jeder von uns hat ein iPad, ein iPhone, das ist allgegenwärtig, das ist präsent. Und das lässt sich dann zurückführen auf diese eine Person oder einen kleinen Kreis um diese Person herum, Steve Jobs oder Bill Gates, wie sie unser Leben verändert haben. Und in unseren Augen und am Maßstab der Welt gemessen, sind das genau die Größen, die wir wow und genial und toll finden. Und wir sagen, Mensch, da hat er wirklich was gerissen. Und mit den Menschen kannst du was anfangen. Bei Gott ist es allerdings anders. Für uns, wir haben jetzt die Predigtreihe Weltbeweger und wir sprechen von den Menschen, die letztendlich die Welt bewegt haben. Aber wenn wir von Petrus und Johannes lesen in den Evangelien, dann denken wir vielleicht eher an Weicheier. Wie sie Jesus den Rücken zugekehrt haben, als es darauf ankam, angefangen zu zweifeln. Und Jesus war schon von Toten auferstanden und er kommt durch die Tür hindurch, obwohl sie verschlossen ist, oder durch die Wand hindurch. Und Thomas glaubt ihm immer noch nicht. Er sagt also, bis ich meine Hände nicht in deine Wunden gelegt habe, bis ich nicht alles bewiesen habe, glaube ich dir nicht. Es klingt nicht gerade nach Weltbeweger. Aber da sehen wir wieder einen weiteren roten Faden, der sich immer wieder durch die Bibel zieht. In 1. Korinther 1 heißt es, das Schwache und das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zustande mache. In anderen Worten, God loves underdogs oder Außenseiter. Gott mag es, Außenseiter, Menschen, mit denen niemand mehr gerechnet hat, große Geschichte zu schreiben. Anderle hat auch das erwähnt mit David, der gegen Goliath gewinnt, Gideon, der mit seinen lächerlichen Fackeln ein ganzes medianitisches Heer beseitigt. Warum das Ganze? Oder wir fragen uns vielleicht, warum hat Gott sich dafür entschieden? In 1. Korinther haben wir dazu auch die Antwort. Da heißt es nämlich, er hat das Schwache erwählt und das befähigt und das bekräftigt, damit alle Ehre letztendlich Gott zukommt. Wenn wir stark sind und wenn wir uns gut fühlen und wenn wir uns zuversichtlich fühlen und confident, sagen wir, ja, weil ich so schön und weil ich so stark und weil ich so gebildet oder intelligent oder clever bin, habe ich das gerissen. Aber letztendlich ist das nicht Gottes Mathematik. Das ist das, was bei uns in der Welt als Maß gilt. Aber Gott nimmt die Schwachen, Gott nimmt die Kaputten, das, was die Welt verachtet hat, und macht was Großes daraus. Versetzen wir uns einmal in eine ähnliche Lage wie die Jünger, die damals von dem Hohen Rat verhaftet wurden. Ich habe mir gedacht, eine ähnliche Situation wäre vielleicht der Ostersonntag, den wir hatten. Wir waren hier nebenan in diesem kleinen Raum und die Rollläden waren noch relativ weit unten, einfach nur um das Dunkle, das Morgenlicht zu simulieren und nachzuempfinden, wenn dann die ersten Morgenstrahlen reinkommen, wie Maria und Magdalena dann ans Grab kamen. Und wir singen, Silke und Julian auf dem Cajon singen das Lied Christ be the center of our lives und wir sprechen über die Auferstehung und darüber, dass Christus der Weg ist. Und Anderle und Jesse sind dabei. Und auf einmal, während wir so Christi Auferstehung hören und verkündigen, hören wir so ein dumpfes Klopfen. Aufmachen! Polizei! Oder die Behörden stehen da. Wie würden wir reagieren? Wir nehmen Anderle und Jesse als Leiter natürlich gleich mit. Die werden verhaftet, die Lobpreisleiter und den Prediger. Und alle werden verwarnt. Und der Vorwurf, die Anklage ist intolerante Hetze von der Kanzel, Diskriminierung anderer Glaubensrichtungen. Wie würden wir reagieren, nachdem wir die Auferstehung Christi gepredigt haben und uns auf einmal im Knast wiederfinden oder in Gewahrsam, wie es bei Petrus und Johannes war? Und ich habe mir die Apostelgeschichte 4 durchgelesen. Die ist so voll und man könnte quasi 3 Predigten draus machen. Aber ich habe 5 Punkte rausgeschrieben, die mir aufgefallen sind, wie die Jünger damit umgegangen sind. Und es soll keine Liste sein von how to, do this and you'll be fine. Also haltet euch an diese 5 Punkte und das Leben ist prima. Sondern es soll einfach wie ein Spiegel sein, den wir uns vielleicht manchmal vorhalten können, wenn wir selbst in Schwierigkeiten stecken oder wenn wir gefragt werden, hey, was hat es denn auf sich mit deinem Glauben? Und der erste Punkt ist, Prüfungen offenbaren, was in uns steckt. In Vers 8, Apostelgeschichte 4, Vers 8 heißt es, da sprach Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er war vollkommen voll von dem Heiligen Geist, durch ihn hat er gesprochen. Und was war das, worum sich quasi seine Predigt gedreht hat und sein Dreh- und Angelpunkt seiner Botschaft war? Jesus Christus ist auferstanden. Was das Herz voll ist, das geht der Mund über, sagen wir. Er war sich so sicher, mit diesem Jesus bin ich gelaufen und ich bin gegangen. Wir haben Nächte miteinander verbracht und wir haben so viele Unternehmungen und Reisen gemacht. Wir haben seine Wunder gesehen und dieser Jesus starb, sondern er ist auferstanden. Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Er war so voll von Jesus und davon hat er gesprochen. Wir sehen, Jesus hat gesagt, ich werde euch nicht allein lassen und ich werde euch den Heiligen Geist senden, der euch führen wird und der euch in alle Wahrheit leiten wird und der euch zusammenhalten wird. In Galater 5, 22 lesen wir von der Frucht des Geistes, das, was quasi in uns sichtbar wird, wenn Jesus in uns lebt. Liebe, Freude, Friede, Güte, Geduld und so weiter. Und wir lesen in den Kapiteln davor, in Apostelgeschichte 2, hat die Silke darüber eine Predigt gehalten, wie sich die Gemeinde verhalten hat, wie sie auf einmal eins wurden und Gunst beim Volk hatten. Und alle sind zusammengerückt, es war nicht mehr meins und deins, sondern es war alles unseres. Und sie hatten Gunst beim Volk und Gott hat das bestätigt mit Zeichen und Wundern. Er war offensichtlich in ihrem Leben und lebte in ihrem Herzen. Und doch wurde deutlich, dass damals wie heute sich an dem Namen Jesus die Geister scheiden. Und ihr habt das sicherlich mal erlebt oder gehört, wenn ihr mit Kollegen oder Freunden darüber sprecht oder auch Kollegen, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben. Wenn der Name Jesus fällt, ist das wie wenn eine Bombe platzt. Und ich erinnere mich an eine Situation. Ich habe während meiner Abiturzeit, um mich auf mein mündliches Abi vorzubereiten, 6 Wochen in Südfrankreich verbracht, um einfach mein Französisch ein bisschen aufzupolieren und da für die Prüfung fit zu sein. Und ich war bei Communauté Emmaüs, einem Hilfswerk für Obdachlose, und die hatten auch eine Bücherei. Und ich war in dieser Bücherei und habe die nicht französischsprachigen Bücher sortiert. Und wir sind die durchgegangen und mir fiel auf, dass es da ein christliches Buch gab. Jesus, Our Destiny, oder Jesus, unser Schicksal von Wilhelm Busch. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, habe das wieder einsortiert. Und nach einer halben Stunde etwa kam ein weiterer Kollege hinzu, er war Schwede, er hieß Fred. Und wir haben uns angefangen zu unterhalten. Und er sagte mir dann, meine Zeit ist hier schon zu Ende und ich werde morgen oder übermorgen im Zug Richtung Paris fahren und dann fliege ich nach Hause. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe ein cooles Buch für dich, das du auf der Reise lesen kannst. Und ich zog das Buch raus, Jesus Our Destiny. Und ich zeigte ihm das Buch, hier ist für dich. Und er sah das Buch Und ganz unerwartet bricht ganz derb aus ihm heraus ein: Fuck you. Ich bin ganz froh, dass die Kinder jetzt im Kindergottesdienst sind. Und ich dachte mir, wie meinst du das? Wir haben uns angefangen, darüber zu unterhalten. Und er sagte sofort: Nee, nee, es hat nichts mit dir persönlich zu tun. Aber auf einmal, wie aus dem Nichts: Fuck you. Ich war ganz erstaunt. Der Name Jesus. Ein andermal, wir standen in Ludwigshafen in der Nähe vom Berliner Platz, das war mit meiner alten Jugendgruppe, und wir predigten auf so einem kleinen Hocker. Mein Bekannter stand da in der Mitte und es war so eine Menschentraube um uns herum. Und er predigte von Jesus. Und ich war auch in der Zeit mitten im Abitur. Und auf einmal sah ich, während mein Kollege von Jesus oder unser Freund von Jesus predigte, kam einer meiner Mitkollegiaten auf uns zugelaufen, mit der Faust schwingend und lautstark gegen Jesus zu reden. Und dann bin ich vor und er hat mich gesehen und dann ist er ganz rot geworden, was ich dann in der Schule über ihn erzählen würde. Und wieder habe ich gemerkt, es ging um den Namen Jesus. Wo der Name Jesus genannt wird, da scheiden sich die Geister. Da wird deutlich, auf welcher Seite stehst du. Und auch die Welt, auch die Dämonen. Wir lesen das in den Evangelien, als die Jünger mit Jesus unterwegs waren und Besessene trafen. Die Dämonen wussten ganz genau, wer Jesus war. Dass er der Sohn Gottes war, der allmächtige Gott. Und sie sagten: Warum bist du hergekommen, um uns zu quälen? Quäle uns nicht, Sohn Gottes. Was machen wir mit diesem Jesus? Wenn dieser Jesus in uns lebt, offenbart sich das, was wir quasi in der Galater über ihn lesen, in unserem Leben? Bringt es das, diese Prüfung, wenn wir auf solche Widerstände treffen, bringt es das in uns hervor? Wir könnten heute wahrscheinlich stundenlang in Diskussionen, Podiumsdiskussionen über Buddha oder Napoleon oder Konfuzius oder sogar Hitler reden. Aber wenn der Name Jesus fällt, dann haben die Menschen ein Problem damit. Und dann scheiden sich die Geister, weil das ein Name ist, der Kraft ist, der Kraft hat. Diese Begebenheit und wie auch später hat immer wieder gezeigt, wo Jesus erwähnt wurde, sei es jetzt in Jerusalem, als sie gepredigt haben, oder später in Ephesus. Jesus wurde erwähnt und hat Menschen verändert und gleichzeitig hat er seine Kraft aktiviert, die Widerstand produziert hat, weil Menschen mit der Astarte zum Beispiel ihre Einkommen verloren haben, weil sie die Handwerker auf einmal nicht mehr diese Götter verkaufen konnten und die Menschen an Jesus gläubig wurden. Was offenbaren Prüfungen in uns? Sie zeigen, was in uns steckt. Der zweite Punkt: Die Jünger lassen sich trotz Demütigung nicht einschüchtern. In Vers 17 und 18 heißt es: Der Hohe Rat bespricht sich und sagt: Aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesus zu äußern, noch zu lehren. Und was war die Antwort der Jünger? Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, das urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Ist es nicht eine absolut authentische Antwort? Wir sagen nicht: Hey, naja, ich kann ja schon verstehen, also wir sind davon überzeugt, Jesus ist auferstanden, aber das geht gegen eure Lehre und das würde euch diskriminieren, also lasst uns doch hier einen Kompromiss finden und irgendwie zusammenfinden. Nein, sie haben gesagt: Wir würden ja gerne, aber wir wissen ganz genau, was wir gesehen und was wir erlebt haben. Jesus lebt und wir können davon nicht schweigen. Und was interessant ist, wenn es um Konflikte geht oder wenn wir in Schwierigkeiten stecken, dann ist oft unser persönliches Wohlergehen und unsere persönlichen Absichten an vorderster Front und wir kümmern uns um uns. Aber die Jünger haben gesagt: Egal, was sie uns sagen und egal, wie sie uns danach behandeln, wir können nicht schweigen von dem, was wir gehört haben. Und es gibt ein sehr schönes Beispiel, wie sich das verändern kann, wenn wir quasi von uns wegschauen und auf Gott schauen. Im Alten Testament, jeder von euch kennt die Geschichte von Josef. Und es tut mir leid, wenn sich vielleicht das Weltbild, das wir über Josef haben, das ist ja ein Stück weit so ein heile Weltbild, Josef ist der große Star, leicht angekratzt wird oder leicht anbröckelt. Aber wir haben einmal auf einer Männerkonferenz in Bad Gandersheim von Peter Prothero ein schönes Beispiel dazu gehört. Und ich will nur ganz kurz die Geschichte umreißen, für die, die es vielleicht nicht kennen. Josef war einer der 12 Brüder und er wurde verkauft nach Ägypten, weil seine Brüder einfach die Schnauze von ihm voll hatten. Er hatte immer wieder Träume, wie sie sich vor ihm verneigt haben. Die Gaben der Brüder haben sich vor der seinigen verneigt und die Sterne inklusive des Mondes und der Sonne haben sich um ihn versammelt und verneigt. Und sie waren einfach so sauer, dass sie gesagt haben: Wisst ihr was, wir bringen ihn um. Und der große Bruder hat dann gesagt, lasst uns ihn nicht umbringen, wir schlagen noch Profit daraus, wir verkaufen ihn. Und er kommt nach Ägypten, in das Haus des Potiphar, er leistet eine gute Arbeit, steigt auf, macht Karriere und er ist dann letztendlich verantwortlich für das gesamte Haus. Und das Einzige, was Josef vorenthalten wird, ist die Frau Potiphars. Das ist verständlich, die rührt er nicht an. Josef war aber natürlich ein attraktiver junger Mann und die Frau hat sich anscheinend in ihn verliebt. Und während Potiphar außer Haus ist, hält sie ihn fest an seinem Gewand und sagt, schlaf mit mir. Und er lehnt ab und sagt, wie könnte ich so etwas tun und gegen Gott sündigen und gegen Potiphar, der mir wirklich alles in meine Hände gegeben hat und nur dich hat er mir vorenthalten, das mache ich nicht. Und er läuft aus dem Haus, sie hält sein Gewand fest, reißt es ihm vom Leib und fängt an zu schreien. Es wird hysterisch, die Diener und die Knechte kommen dazu und sie sagt, er hat versucht mich zu vergewaltigen. Potiphar kommt nach Hause, Josef wird ins Gefängnis gesteckt und dort lernt er dann einen Mundschenk und einen Bäcker kennen. Nach einer Zeit wird auch dort Josef befördert und er hat quasi die Aufsicht über das Gefängnis. Und der Bäcker und der Mundschenk haben einen Traum. Josef ist im Gefängnis und er betet und er ist in der Lage, den Traum zu deuten. Und er sorgt voraus, dass der Bäcker gehängt wird und der Mundschenk wieder quasi in sein Amt eingesetzt wird. Das passiert. Und es ist dann sehr interessant, was Josef dem Mundschenk sagt, als er von ihm geht. Mundschenk wird wieder eingesetzt und Josef sagt ihm, aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht und erweise mir doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Ist euch was aufgefallen? Ich lese es noch einmal vor. Aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht und erweise doch die Treue an mir. Und erwähne mich bei Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. 7-mal spricht er von sich. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne alle 4. Ganz nach diesem Motto. Und das absolut Erstaunliche, was mich total umgehauen hat, war, was danach passiert, als er aus dem Gefängnis rauskommt. Der Mundschenk, der wieder in seinem Amt eingesetzt ist, steht vor dem Pharao und vergisst Josef. Er vergisst ihn komplett. Er kümmert sich nicht mehr um ihn, er erwähnt ihn nicht mehr Pharao. Und nach 2 Jahren hat der Pharao selbst einen Traum und keiner kann ihn deuten. Und dann dämmert es dem Mundschenk wieder. Und sie lassen Josef holen und Josef kommt vor den Pharao und nachdem wir in einem Kapitel davor das 7-mal ich, mich, mich gelesen haben, steht da, der Pharao sprach zu Josef, ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Ich habe nun von dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Und da antwortete Josef dem Pharao, es steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Es ist sehr interessant, weil anscheinend haben diese 2 Jahre im Gefängnis bei Josef durchaus bewirkt, dass er von sich weggeschaut hat und gesagt hat, es geht nicht um mich, Gott, es geht um dich. Und das ist wieder eine dieser roten Linien, die wir sehen, dass Gott das Schwache, das Kranke nimmt, das, was nicht von sich aus Kraft hat und das befähigt und dem Kraft gibt und Kraft schenkt. Und warum? Er sagt es, damit alle Ehre Gott zuteil wird und nicht uns. Und dieses Wegschauen, wenn wir wegschauen von unseren Absichten und von unseren Plänen, von unserer Agenda, das ist dann in dem Fall müssen wir uns keine Sorgen machen und dann müssen wir uns nicht einschüchtern lassen von Menschen. Der dritte Punkt. In Vers 23. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. In unserer heutigen Kultur oder in unserer heutigen Zeit sind wir es eigentlich gewohnt, sehr individualistisch zu denken und zu handeln. Wir nehmen die Sachen in uns auf, wir sagen, wir möchten uns selber darum kümmern, wir möchten unsere Probleme alleine lösen, wir sind nicht gerade die Typen, die das alles mit Menschen teilen und nach Gebetsunterstützung fragen und so weiter. In der damaligen Zeit, in der jüdischen Kultur, war das ganz anders. Das ist auch heute noch so. Es ist eine Kultur der Gemeinschaften, des Austausches, des Miteinanderbetens und Singens und Tanzens und Feierns. Und die Jünger wussten das. Sie haben das nicht vergessen. Sie sind zusammengekommen und haben sich unterstützen lassen. Und auch wenn es ganz abgedroschen klingt, aber wissen, das geteiltes Leid ist halbes Leid. Und einfach dieser Austausch und die Ermutigung hat die Jünger noch weiter zusammengeschweißt. Der vierte Punkt, in Vers 24 und 29. Sie bringen ihr Anliegen vor Gott im Gebet. Und da heißt es: Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Es geht dann weiter einige Verse und dann heißt es: Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Es ist interessant, dass die Jünger um Freimütigkeit beten, obwohl sie ja schon sehr freimütig gewesen sind. In Apostelgeschichte 2, befähigt vom Heiligen Geist, sind sie aufgestanden und hielten die erste Open-Air-Predigt und 3000 Menschen haben sich bekehrt. Dann gingen sie in den Tempel und der Lahme wird geheilt und wieder bekehren sich Menschen und sie predigen freimütig und die Behörden wundern sich, was ist da passiert. Und trotzdem beten sie: Herr, gib uns Freimütigkeit. Sie sind nicht an dem Punkt angekommen, dass sie gesagt haben: Gott, wir haben jetzt einen gewissen Standard erreicht, wir haben jetzt ein gewisses Level und jetzt schaffen wir es ganz auf eigene Faust. Nein, sie gingen wieder zurück ins Gebet und haben gesagt: Gott, wir brauchen trotzdem deine Kraft, wir brauchen trotzdem deine Unterstützung, auch wenn es gut läuft. Und der fünfte Punkt und der letzte Punkt: Sie geben nicht auf. Wer von euch weiß ganz spontan, was in Johannes 3,16 steht? Da sehe ich einige. Wer von euch weiß spontan, was in Apostelgeschichte 29 steht? Niemand. Habt doch bestanden. Apostelgeschichte 29 gibt es nämlich gar nicht. Aber Apostelgeschichte 29 sind wir. Als ich in Seattle gelebt habe, war ich in der Gemeinde Mars Hill und es gab einen Dienst, der nannte sich Acts 29. Apostelgeschichte 29, ein Gemeindegründungsdienst. Und genau darum ging es. Apostelgeschichte ist nicht zu Ende. Und auch wenn wir diese Predigtreihe zu Ende gebracht haben, mit Kapitel 28 ist nicht vorbei. Es geht immer weiter und wir sind die nächsten Kapitel, die danach geschrieben werden. Jeder von euch kennt Winston Churchill, einen berühmten Engländer, während des Zweiten Weltkrieges besonders berühmt geworden. Als Churchill 93 Jahre alt war, wurde er von einer Universität gebeten, eine Rede zu halten. Und als er dann kam, es waren Tausende von Menschen da, hat ihn der Dekan vorgestellt als den bedeutendsten Engländer, der am Leben ist. Er sollte eine seiner wichtigsten Reden halten. Und er ging nach vorne und nachdem er dann das Wort hatte, sagte er: Geben Sie nie, nie, nie auf. Und er setzte sich und das war's. Und Leute waren stinksauer und sie waren total verblüfft, dass sie so viele Kilometer gereist sind. Und er hält dann einen Satz als Rede und setzt sich wieder. Aber das war die Botschaft, die er weitergeben wollte. Und wir sehen das später in Apostelgeschichte 5, 6, 7 und so weiter. Gleich im nächsten Kapitel, nachdem sie verwarnt worden sind, kommt die nächste Verwarnung und die nächste Verhaftung. Und wieder stehen sie da und sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. In Apostelgeschichte 6 und 7 wird Stephanus gesteinigt. Geben sie auf, nein, sie machen weiter. Apostelgeschichte 8, 9, da verwüstet Saulus die Gemeinde und er steckt Männer und Frauen reihenweise in Gefängnisse und lässt sie abführen. Petrus im Gefängnis, Paulus gesteinigt, Schiffbruch erlitten. In Ephesus wurde er vor die Stadttore gezerrt, weil sie dachten, er sei tot. Und dann kam er wieder auf die Beine. In der jüngeren Zeit, in der antiken Zeit damals, die Verfolgung unter Nero, als die Christen vor Löwen geworfen wurden, sie haben nicht aufgegeben, sie haben sich nicht unterkriegen lassen. Wir kennen alle Dietrich Bonhoeffer aus dem Zweiten Weltkrieg. Und auch jetzt in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert, wo viele Christen verfolgt werden, laut Open Doors und dem Weltverfolgungsindex werden heute so viele Menschen für ihren Glauben getötet wie noch nie in der gesamten Geschichte zuvor. Und die Gemeinde wächst trotzdem. Sie geben nicht auf. Und ich will damit auch Schluss machen. Lasst uns doch gemeinsam aufstehen und wir werden gleich auch noch ein Lied singen. Beten wir gemeinsam, dass wir, wenn wir in Schwierigkeiten stecken, wenn wir durch Prüfungen gehen, dass wir uns diesen Spiegel von der Apostelgeschichte vorhalten lassen. Dass wir uns bewusst machen, hey, die Prüfungen zeigen nur, was in mir steckt. Ich darf mich nicht einschüchtern lassen, nicht aufgeben, nicht den Schwanz einziehen, sondern weiter mit Gott gehen. Lass uns zusammen beten. Himmlischer Vater, Herr, wir preisen dich für dein Wort, Herr. Wir danken dir für Apostelgeschichte 4, Herr. Wir danken dir, Herr, für das Beispiel, Herr, das du uns in Petrus und in Johannes, Herr, gegeben hast, Herr. Danke dir, Herr, dass du unseren Blick, Herr, immer wieder auf dich richtest, Herr. Und zeige du uns, Herr, wo wir zu sehr auf uns selbst fokussiert sind, Herr. Zeige du uns, Herr, wo unsere Absichten und unsere Pläne, Herr, uns wichtiger sind, Herr, als deine Pläne, Herr. Mach uns, Herr, zu deinen Nachfolgern, Herr, so wie Petrus und Johannes es waren. In deinem Namen, Jesus. Amen.